Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, hier ist der Bastian Zach. Ich bin Roman- und Drehbuchautor und ich habe mich spezialisiert auf historische Wien-Krimis und ich freue mich, dass ich heute bei Martinas Podcast eingeladen bin.
Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Martina, Radiojournalistin und Moderatorin und auch begeisterte Büchersammlerin. Und hier könnt ihr jeden Monat mehr über meine Lieblingsautorinnen und Autoren und ihre Bücher erfahren. Herzlich willkommen also zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Diesmal ist es Bastian Zach, der mich mit den Donaumelodien, seinen historischen Wien-Krimis, gecatcht hat. Zur Folge, kurz zusammengefasst, Kinder der 80er Jahre werden sich hier bestimmt ein bisschen wiederfinden. Bastian liebt Weihnachtskitsch und Star Wars. Neben Luftgitarre, die er bevorzugt mit Autorenkollege Andreas Gruber spielt, beherrscht er auch noch andere Instrumente. Conan der Barbar kommt zur Sprache und ich oute mich auch als Wikinger-Filmfan. Was Bastian zum Haare raufen bringt, ob Drehbuchschreiben leichter ist als einen Roman zu verfassen und wie das Ende von der Titanic-Verfilmung mit Leonardo DiCaprio ausschauen könnte, das dürft ihr gerne selber herausfinden. Bibliothekarin Livia von der Stadtbibliothek Graz steuert den Buchtipp des Monats bei. Kleiner Tipp, ein Thriller-Autor zeigt sich da von seiner anderen Seite. Hört unbedingt rein, viel Spaß dabei.
Bastian, du stehst schon sehr lange auf meiner Liste an Wunschgästen. Jetzt hat es geklappt, auch zu einem perfekten Zeitpunkt, glaube ich, ganz frisch von dir erschienen. Donaumelodien, Wiener Verschwörung, der neue historische Kriminalroman. Du bist ja viel unterwegs jetzt damit und heute sind wir hier bei Stöhrs Lesefutter. Vor deiner Lesung darf ich dich noch ausquetschen ein bisschen. Freue mich schon sehr, danke, dass du dabei bist und dir die Zeit dafür nimmst.
Sehr gerne.
Bist du eigentlich noch aufgeregt vor Lesungen?
Kurz vorher schon immer ganz kurz. Also man hat so ein ganz leichte Schmetterlinge im Bauch und das ist aber, glaube ich, auch ganz gut, das braucht man, weil egal soll es einem nicht sein.
So eine positive Aufregung.
Richtig, genau.
Ja. Wird man irgendwann müde, vom eigenen Buch zu erzählen? Also mit dem Buch bist du ja jetzt ganz neu unterwegs quasi, aber wenn du jetzt schon so mittendrin bist in einer Lesetour, hast vielleicht schon das nächste Projekt im Kopf vor dir, bist am Schreiben, wie geht's dir damit?
Langweilig wird es nicht. Das Einzige, was ich sagen muss, was immer ist, es vergeht ja immer ein relativ respektierlicher Zeitraum zwischen der Abgabe des Manuskriptes und dem Erscheinen des Buches. Es ist meistens so circa ein halbes Jahr oder sowas. Das heißt, wenn das Buch dann rauskommt und ich dann anfange, meine Lesungen zu haben oder darüber zu sprechen, dann muss ich schon immer wieder ganz kurz mal wieder reinschauen, weil ich in der Zwischenzeit natürlich wieder ein anderes Projekt in der Reißen habe. Und dann muss ich immer so ein bisschen schauen, okay, ja, was war denn da jetzt und so weiter. Aber wenn man dann drinnen ist, dann freue ich mich immer total. Und es kommen auch, manchmal kommen ähnliche Fragen, aber es kommen auch teilweise dann wieder unerwartete Fragen vom Publikum und das freut mich dann immer sehr.
Lustige Erlebnisse schon gehabt bei Lesungen? Überraschende?
Ja, immer wieder an und für sich, wo die Leute dann halt manchmal persönliche Sachen fragen oder Geschmäcker fragen und solche Sachen. Also es ist immer anders.
Bist du eigentlich, weil du auch die Abgabe kurz erwähnt hast, bist du eigentlich vollends zufrieden mit dem, was du dann beim Verlag abgibst, vor dem Lektorat zum Beispiel?
Ich glaube jetzt als kreativer Mensch, da ist es ziemlich egal, was man macht, ob man jetzt schreibt oder malt oder musiziert oder Lyrik macht oder egal was. Also ich glaube, hundertprozentig ist man nie zufrieden und ich habe einmal einen sehr netten Spruch gelesen, der ist nicht von mir, aber der heißt, ein Gedicht ist niemals fertig, es ist nur im Stich gelassen. Und ich glaube so, und ich glaube, so geht's jedem auch mit einem Manuskript. Man gibt es dann irgendwann einmal ab, weil sonst würde man es liegen lassen, dann würde man wieder drüber gehen, dann würde man wieder was verändern. Und ja, das würde nie fertig werden. Mhm. Das heißt, man gibt es ab und dann ist man gespannt, wie die Resonanz ist.
Also mir jetzt gefallen. Aufmerksam auf dich bin ich geworden über deine Weihnachtskrimis. Wir haben uns ja schon auf der Buch Wien eigentlich schon zweimal getroffen.
Genau.
Und das ist meistens immer kurz vor Weihnachten. Dann bin ich draufgekommen, oha, der Mann hat auch einen Wacken-Krimi geschrieben.
Ja.
Ein Ort, wo du mich in diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Leben nicht finden wirst.
Sag niemals nie.
Ja, und dann bin ich draufgekommen, er schreibt ja auch historische Krimis. Und da hattest du mich dann. Die lese ich wirklich sehr, sehr gerne und ich habe ja auch mit der Gudrun Wieser, mit dem Franz Breitler und dem René Anur schon plaudern dürfen, die alle auch historische Krimis schreiben. Und diese Woche war ich noch auf einer Lesung mit der Beate Mali, die auch sehr viel in diesem Genre schreibt und das ist eben, für mich ist das einfach bester Geschichts- Unterricht ever. Und du hast deine historischen Wien-Krimis um 1870 in etwa angesiedelt. Mhm. Ist das irgendwie jetzt mittlerweile schon dein zweites Zuhause, diese Zeit geworden?
Ich bin schon sehr mittlerweile verortet in der Zeit, ja. Weil natürlich, wenn man jetzt, wie ich zum ersten Wien-Krimi rangegangen bin, zu Donaumelodie in Praterblut, da war natürlich für mich auch sehr, sehr viel neu. Nicht nur die Zeit, sondern auch wie Wien damals ausgesehen hat, der Umbruch, in dem sich Wien befunden hat und so weiter. Die Bauwerke, die heute noch stehen oder damals noch nicht gestanden sind und so weiter. Und man tastet sich dann immer von Tatort zu Tatort, sage ich jetzt einmal, oder von Schauplatz zu Schauplatz. Recherchiert dann dementsprechend. Und natürlich bleibt nicht alles hängen, kann auch gar nicht passieren, aber doch ein bisschen was. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon recht wohl in dem Wien, das ich hier beschreibe.
Die Gudrun Wieser habe ich damals gefragt, ob sie auch in dieser Zeit leben möchte. Dann hat sie gemeint, ja, mit Antibiotika und rückverdickt. Wir haben dann gesagt, wir würden vielleicht gerne mal gemeinsam auf Sommerfrische so ins noble Baden fahren. Wie hältst du das?
Also da kann ich mich an und für sich nur anschließen. Ich glaube, es ist eine Eigenheit des Menschen, dass er Vergangenes verklärt, um es besser verarbeiten zu können. Und eine gewisse Sehnsucht nach einer sogenannten besseren Zeit, die wohnt, glaube ich, jedem inne. Nur wenn man es wirklich analysiert und wenn man sich wirklich mit der Zeit auseinandersetzt, dann gibt es die gute alte Zeit nicht, sondern dann muss man wirklich sagen, trotz aller Übel, die wir im Moment haben, es ist der breiten Masse der Bevölkerung noch niemals so gut gegangen wie heutzutage. Und auch im neuen Krimi von mir, in der Wiener Verschwörung, gehen wir auch in die Elendsquartiere. Und da haben nicht, das war nicht die Ausnahme, sondern das war eher der Großteil der Bevölkerung, der in solchen Zuständen gelebt hat. Und wenn man sich damit ein bisschen besser auseinandersetzt, muss man sagen, bin ich aber froh, dass ich drüber schreibe und nicht dort lebe.
Ja, du beschönigst diese Zeit nicht. Also da merkt man nichts von einer Romantisierung. Was war denn eigentlich der zündende Funke für den Start dieser Reihe?
Also ich komme grundsätzlich, ich habe davor schon mit Matthias Bauer, mit einem sehr, sehr guten und mittlerweile alten Freund, muss man sagen, angefangen, historische Bücher zu schreiben, unter anderem eben die Mobus Dei Trilogie, die in Tirol und auch Wien 1703, 1704 spielt, also da noch ein bisschen früher, und da bin ich so ein bisschen ins Historische reingekommen und ich dachte mir, also Wien ist ja nicht meine Geburtsstadt, das ist Leoben in der Steiermark, aber Wien ist meine Wahlheimat mittlerweile geworden. Und als ich mich dann angefangen habe, mit der Stadt auseinanderzusetzen, mir gedacht habe, wo könnte ich, in welcher Epoche könnte ich sozusagen hier eine Geschichte gut verorten, da bin ich halt so aufs Ende des 19. Jahrhunderts gestoßen, eben aufgrund der großen Umbrüche, die es damals gab, sowohl gesellschaftlich, also städtebaulich, und das ist ein spannendes Konglomerat, in das man da eintauchen kann, und deshalb war das für mich eigentlich ein sehr spannendes Setting und deshalb habe ich es dann auch gewählt.
Wann hast du begonnen, diese Bücher zu schreiben, auch die ersteren, die du jetzt erwähnt hast, oder war dieser Wunsch auch schon immer in dir, ich werde Autor, ich werde Schriftsteller?
Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich wollte schon immer werden und jetzt bin ich es endlich. Also das stimmt so nicht. Was lustigerweise, das hat sich dann erst im Nachhinein, bin ich dann wieder drauf gestoßen. Ich habe wie ich in der Volksschule schon war, habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Ich habe dann immer so große Seiten gehabt, so DIN A5 Seiten, und da auf der linken Seite habe ich mit der Schreibschrift schön meine Geschichte geschrieben, und die rechte Seite habe ich illustriert. Also ich habe immer das Zeichnen auch immer sehr gern gehabt. Und meine Mutter hat die aufgehoben. Und da bin ich mal wieder drauf gestoßen, da habe ich 4 oder 5 Bände oder so gemacht und bin dann aber mehr ins Bildnerische gegangen. Also ich war auf dem musischen Gymnasium in Salzburg mit dem bildnerischen Zweig, habe dann eben Grafikdesign in Wien studiert und die Meisterklasse gemacht und bin dann eigentlich in die Grafik gekommen und von der Grafik dann eigentlich wieder durch den Matthias und mit dem Matthias gemeinsam ins Schreiben. Und so hat sich das dann irgendwie irgendwann einmal alles recht rund angefühlt.
Und was war das erste Werk, was dann wirklich veröffentlicht wurde?
Das erste Werk, was wirklich veröffentlicht wurde, war Mobus Dei tatsächlich. Wie gesagt, das spielt im Tirol 1703 im Rahmen des bayerischen Rummels, des spanischen Bürgerkriegs. Und ich hatte irgendwann einmal so diese Grundidee. Dazu hat der Matthias davon erzählt und wir wollten eigentlich einen Film ursprünglich draus machen, aus dem wurde dann nichts. Und die Geschichte hat uns aber so gut gefallen, dass wir gesagt haben, na, probieren wir halt einfach, dass wir ein Buch daraus machen. Ja, haben uns dann hingesetzt, haben ich glaube damals so 40 Seiten.
Gezeichnet.
40, ja, 40 oder 50 Seiten haben wir geschrieben und haben das unterschiedlichen Verlagen angeboten. Der Tiroler Heimann Verlag hat es dann genommen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben da eine E-Mail bekommen und so in der Richtung, ja, wann wir es abgeben können, ob wir eh schon das fertige Manuskript haben. Wir so, ja, selbstverständlich. Also es liegt mehr oder weniger, wir sind nur mal kurz am Überarbeiten und haben dann einen mega Stress gehabt, aber wir haben einfach keine Zeile mehr gemacht, als wir damals aufgegeben haben. Und es wurde dann aber, glaube ich, recht stimmig. Es ist heute noch bei den Leserinnen und Lesern sehr beliebt. Es gibt immer noch Leute, die, obwohl schon auf der einen oder anderen Plattform über 1000 Reviews gibt, schreiben Leute immer noch Reviews dazu. Ich finde das immer ganz, ganz spannend.
Cool. Wie schnell war sie dann fertig?
Nein, es hat schon noch, ich glaube, 4 Monate oder so gedauert. Was zu zweit schreiben, es geht natürlich eine Spur schneller, aber wir mussten da auch erst reinkommen. Es heißt ja normalerweise, wenn man vorhat, mit jemandem ein Buch zu schreiben, sollte man sich zuerst einen guten Anwalt suchen. Also, das brauchten wir zum Glück nicht. Wir sind immer noch befreundet, wir schreiben auch noch Drehbücher zusammen. Und das hat immer gut funktioniert, aber wir mussten dann schon auch ein bisschen reinkommen und es wurde dann eine Trilogie.
Also hat sehr gut funktioniert.
Das hat
aber
sehr gut funktioniert.
Auf was muss man da achten, wenn man zu zweit schreibt oder welche Szenen ergeben sich da hier? Also, Probleme oder auch Lösungen? Was ist einfacher, was ist schwieriger?
Ich glaube so, das lässt sich, es gibt kein leicht oder schwieriger. Es gibt nur ein anders. Und dieses anders besteht darin, dass man mal Punkt A immer ein direktes Feedback von jemandem hat, der einem hoffentlich, und in unserem Fall ist es so, weil sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn, ein ehrliches Feedback gibt. Und wenn der andere sagt, du, was du jetzt geschrieben hast, ich finde das nicht gut, weil, und das war immer unsere Prämisse, also man muss es immer begründen können, warum man was nicht gut findet. Und wenn der andere sagt, er findet es nicht gut, weil, und man hat nichts, was man darauf entgegnen kann, dann kommt es weg. So, das heißt, das allererste muss man mal das Ego vor der Tür lassen, was eine gute Übung ist für jeden, glaube ich, nicht nur Schriftsteller. Und also man muss kritikfähig sein. Und das zweite ist, man hat natürlich den Vorteil eben, das ist zwar einerseits vielleicht ein bisschen schwer manchmal, aber man hat eben auch den Vorteil, dass man direktes Feedback von jemandem bekommt. Wenn man sich jetzt gut aufteilt, dann rauft man sich irgendwann zusammen und hat dann das Beste von beiden Welten. Und ja, kann dann an und für sich ein Manuskript abgeben, wo eben schon wirklich intensiver daran gearbeitet wurde, als wenn man jetzt alleine ein Manuskript abgibt.
Du hast das Stichwort geliefert, ihr schreibt Drehbücher auch zusammen oder du schreibst Drehbücher oder schreibt sie gemeinsam. Mhm. Finde ich super spannend. Ich hatte noch nie einen Drehbuchautor zu Gast und da habe ich jede Menge Fragen. Vorher hören wir aber noch schnell rein in den Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Der Buchtipp für den April kommt diesmal von Livia Ornig von der Stadtbibliothek Graz. Ich bin da wieder mal quasi nur ums Eck gegangen in die Zweigstelle Graz-Nord. Vielen Dank für deine Zeit, Livia. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich sehe das Cover, das Buch schon vor mir. Ja, was du dazu sagen willst. Welches Buch ist es denn?
Vielen Dank. Hallo. Es geht diesmal um den Elternabend vom Sebastian Fitzek. Und ich freue mich sehr, dass ich das Buch vorstellen darf. Herrlich, köstlich zu lesen. Und ja, jetzt werden wir uns noch kurz drüber unterhalten.
Es ist dein erster Fitzek sozusagen, das hast du mir vorhin schon gesagt. Und ich muss gestehen, ich kenne Fitzek ja nur von seinen recht blutigen Thrillern. Und ja, wie gesagt, ich bin schon gespannt. Du hast gesagt, herrlich, köstlich. Worum geht's denn eigentlich?
Du hast vollkommen recht. Es ist mein erster Fitzek. Ich bin auch schwer begeistert, muss dazu sagen, was die Thriller angeht. Das ist nicht so meine Thematik. Aber ich wollte unbedingt mal was von ihm lesen. Also, Elternabend handelt von einem sehr ungleichen Pärchen, einem Autodieb und einer Klimaschützerin, die gemeinsam vor der Polizei flüchten müssen und deswegen auf dem Schulelternabend sich als die Eltern des größten Schulrowdies ausgeben und dann den ganzen sozusagen restlichen Tag auf diesem Elternabend verbringen und diese Rolle spielen, um nicht in der Polizeigefängniszelle schlafen zu müssen.
Also ganz ohne Kriminalität geht es offenbar doch nicht bei Sebastian Fitzek. Was hat dir so gut gefallen an dem Buch?
Die Situationskomik. Also einerseits bin ich sehr, sehr begeistert von dieser grundlegenden Idee. Also natürlich, er findet die Komödie oder das lustige Genre nicht neu. Allerdings versetzt er alles sehr schön in die Jetztzeit mit dieser ganzen Thematik letzter Generation, Fridays for Future, sehr aktuell. Und ich muss sagen, das Buch lebt natürlich von diesen köstlichen Szenen, die sich dann ergeben, aus diesen, auch von den ungleichen Protagonisten, die vielleicht ein bisschen überzeichnet sind. Ja, das mag sein, aber ich glaube, das darf er ruhig machen in dem Buch.
Also Fitzek kann auch Humor. Meinst du, es ist ein Buch für die eingefleischten Thriller-Fans auch von ihm?
Das ist jetzt eine Glaubensfrage. Da bin ich gespalten. Also mir hat es sehr gut gefallen und ich würde es auch jedem empfehlen. Auch wenn man ihn gerne liest, also seinen Schreibstil mag, der ändert sich ja jetzt nicht grundlegend. Also es ist nach wie vor viel Wortwitz, eine komplizierte Satzstellung und einige, ja, nebenbei bemerkt, Klammer auf, also so Einschubbemerkungen etc. Man muss sich also natürlich ein bisschen konzentrieren. Allerdings kann ich jedem, der mal Abwechslung sucht, kann ich das Buch auf jeden Fall nahelegen.
So lernt man vielleicht auch mal die andere Seite von Sebastian Fitzek kennen. In Interviews oder auch Podcasts, da gibt er sich eigentlich immer sehr humorig. Ich glaube, er ist ein sehr humorvoller Mensch. Und ja, vielleicht traue ich mich dann doch mal drüber.
Dankeschön, das freut mich sehr. Auf jeden Fall einer seiner absolut gut gelungenen Nicht-Thriller. Und ich kann nur sagen, wer sich amüsieren will und eine Prise schwarzen Humor sucht, der ist hier sehr gut aufgehoben.
Vielen Dank, Livia. Elternabend war es heute von Sebastian Fitzek. Danke dir.
Dankeschön.
Bastian, an dieser Stelle frage ich dann noch immer meine Gäste, was sie denn eigentlich so gerne lesen. Wie schaut das aus bei dir? Bist du auch ein Vielleser, ein wenig Leser? Liest du überhaupt? Liest du Krimis, auch historische? Vergleichst du dich da?
Also ein Vielleser bin ich nicht, weil da verfehlt mir einfach die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Hauptteil meines Tages besteht sowieso im Lesen. Entweder ich überarbeite meine Manuskripte oder ich sitze eben am Schreiben und liest es dann auch wieder durch und redigiere es.
Ich werde Ego. Meine eigenen Bücher lese ich am liebsten.
Na, wenn sie fertig sind, muss ich sagen, ich habe noch nie ein Buch, also außer für Lesungen, mich wieder hingesetzt, weil dann würde ich, glaube ich, anfangen, viel zu viel verbessern zu wollen. Das tue ich mir garantiert nicht an. Ich bin kein Vielleser. Wenn ich lese, dann lese ich aber nicht in dem Genre, in dem ich schreibe, meistens. Das heißt, ich lese schon gern Thriller, Krimis, auch Historisches, aber jetzt historische Krimis jetzt an und für sich, jetzt auch wie du gesagt hast, vielleicht um sie zu vergleichen, das mache ich bestimmt nicht, weil es hat jeder Autor einen anderen Zugang und ich möchte nicht niemanden imitieren, sondern ich möchte meine eigenen Ideen entwickeln und es gibt so viele gute Werke abseits von dem Genre, in dem ich schreibe, da würde ich mir, glaube ich, zu viel verbauen.
Hast du da irgendwelche All-Time-Favorites, was Bücher betrifft?
Ich komme an und für sich aus der Horrorschiene ein bisschen, also von King über Lovecraft, über Dean R. Koontz komme ich an und für sich.
Nein, der hat doch früher diese ganzen Rattenbücher geschrieben, oder?
Ja, der hat auch Dean R. Koontz, auch Clive Barker zum Beispiel habe ich sehr gern gelesen, die Bücher des Blutes und diese Sachen. ich komme an und für sich aus der Ecke. Es ist sehr breit gefächert gewesen bei mir oder geworden. Ich bin auch ein Comic-Fan und ich bin auch ein Serien- und Film-Junkie. Also bei mir hat sich das alles irgendwie so vermischt und ich versuche sozusagen meine Freizeit so unter all diesen Liebeleien aufzuteilen.
Spannend. Jetzt aber das große Kapitel Drehbuchautor. Ich habe da einiges notiert. Ich weiß gar nicht, wie man am besten einsteigen. Hast du zuerst Drehbücher oder Romane geschrieben?
Ursprünglich existierte von Mobus Day, vom ersten Teil, existierte ein Drehbuch.
Ja, du hast erzählt, ihr wolltet eigentlich einen Film draus
machen. Richtig, genau, wir wollten eigentlich einen Film draus machen. Und so bin ich auch natürlich vom Drehbuchschreiben ins Romanschreiben gekommen, wobei ich nicht behaupten würde, dass ich damals wirklich top jetzt beim Drehbuchschreiben war, weil ich bin auch erst gerade eingestiegen. Also ich bin auch erst in die Genre reingekommen, habe mich natürlich mit Sekundärliteratur zugeschüttet, aber vieles ist halt einfach Learning by Doing, das muss man ganz ehrlich sagen. Mittlerweile, ja, schreibe ich nach wie vor mit Matthias zusammen gerne Drehbücher, wenn uns das Genre liegt und wenn es uns Spaß macht. Es ist eine ganz andere Tätigkeit als das Romanschreiben. Man kann aber viel mitnehmen.
Was ist der Unterschied, Drehbuch oder Buch?
Der Hauptunterschied ist einmal der Zeitaufwand. Also ein Roman verbraucht ungleich viel mehr Zeit, was das Ausarbeiten betrifft, was das Formulieren natürlich betrifft und natürlich ist auch der Umfang so. Bei einem Drehbuch auf der anderen Seite muss man viel, viel präziser sein, was die Dialoge betrifft, die Szenenbeschreibungen, die Szenenabfolgen, wie man in eine Szene reingeht, wann man wieder rausgeht. Diese Verknappung an und für sich, die Drehbüchern geschuldet ist, kann man aber auch manchmal auch ganz gut in einen Roman mitnehmen, weil auch hier vermeidet man dann sozusagen das Geschwafel, sondern man steigt möglichst spät in eine Szene ein und geht möglichst früh wieder raus.
Mhm. Also das kannst du mitnehmen.
Ja, das kann man definitiv mitnehmen, ja.
Würdest du sagen, ist es einfacher, ein Drehbuch zu schreiben?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind in Wahrheit sind es zwei komplett unterschiedliche Welten. Nicht umsonst gibt es wenig Drehbuchautoren, die auch Romanautoren sind und umgekehrt, weil es wirklich zwei unterschiedliche, und ich nenne es jetzt fast schon Handwerke, sind, was jetzt das Prozedere betrifft. Fantasie braucht man für beides, aber der Zugang und die Überarbeitungsprozesse sind einfach andere. Ein Hauptunterschied ist auch zum Beispiel, dass man beim Roman für alles verantwortlich ist bis zum letzten Punkt. Und das steht auch dann so drinnen. Also wenn jetzt im neuen Roman von mir eine Zeile drinnen steht, wo sich jemand denkt, so puh, warum hat der Zach das da reingeschrieben? Dann kann ich mich nicht rausreden und sagen, ja, aber die Redaktion wollte das so, sondern nein, das hat der Zach dann reingeschrieben. Ja, das ist dann meine Schuld. Beim Drehbuch gibt es dann sehr, sehr viele Köpfe, manchmal auch selbsternannte kluge Köpfe, die glauben, sie können auch schreiben und da wird dann sehr viel reingepfuscht. Das weiß man ganz einfach, das muss man auch akzeptieren, das ist von vornherein ganz klar. Und irgendwann gibt man das Drehbuch ab und überlässt es allen, die danach damit arbeiten.
Bist du oder bekommst du als Drehbuchautor auch manchmal Bücher und das heißt, mach aus dem Buch ein Drehbuch? Oder, also weil ich hab natürlich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, du machst Krimiserien oder schreibst Drehbücher für Krimiserien wie in Soko Linz oder auch Krimis in Spielfilmlänge. Also wie kommt man da auf dich zu?
Es gab schon den einen oder anderen Auftrag aus einem bestehenden Roman ein Drehbuch zu entwickeln. Die wurden dann bis zu einer gewissen Tiefe verfolgt und irgendwann wurde es dann nicht mehr realisiert. Also man muss sich das schon so vorstellen, dass wenn man Glück hat als Drehbuchautor, wird 1 von 10 Projekten realisiert überhaupt. Und da muss man schon Glück haben. Die meisten versanden irgendwann einmal aus irgendwelchen Gründen. Entweder verlieren die Produzenten das Interesse daran oder die Finanzierung klappt nicht oder es springt ein Co-Produzent ab oder es ändern sich die Gegebenheiten, wie auch immer. Ja, das ist einfach anders als beim Buchprozess, weil wenn der Verlag sagt, ja, die Idee finde ich toll, wir machen ein Buch, dann kann man an und für sich davon ausgehen, das kommt auch ein Jahr oder eineinhalb Jahre später raus.
Also klingt aber auch jetzt ein bisschen nach einer schwierigeren Branche.
Was die Zusammenarbeit betrifft, definitiv. Also man ist zwar schon der typische zigarettenrauchende, alkoholtrinkende Autor vor der Schreibmaschine, um jetzt Stereotype zu bedienen. Das ist man schon. Aber man muss dann natürlich mit sehr vielen anderen Leuten zusammenarbeiten, die hier einfach auch mitreden, was manchmal sehr, sehr fruchtbringend ist und sehr tolle Ergebnisse bringt. Aber eben natürlich nicht immer. Ja, wie gesagt, darauf sollte man sich einstellen.
Ich habe dann auch sehr gestaunt. Ich bin draufgekommen, dass das Drehbuch für einen, ja, es war eigentlich schon ein Hollywood-Blockbuster, oder? In Northman.
Ja.
Und ich habe den Film tatsächlich, ich weiß nicht wie oft gesehen.
Nein. Das finde ich großartig.
Liegt vielleicht auch an Tom Hopper, also großartige Besetzung.
Genau, richtig, ja.
Aber ich habe den wirklich
super
spannend und auch amüsant gefunden. Mhm. Also es war wirklich, finde ich, sehr lustige, eigentlich ein sehr blutiger Film, zugegeben. Aber trotzdem, die Charaktere waren, finde ich, haben mir wirklich gefallen. Es war wirklich spannend. Jede Figur hat so ihre Eigenheiten gehabt.
Ja.
Also wie seid ihr dazu gekommen? Das war auch mit dem Matthias zusammen.
Ja genau, das war auch eine Zusammenarbeit mit dem Matthias. Da kam damals eine Produktionsfirma auf uns zu, die wir schon von einem anderen Projekt her kannten und hat gemeint, ja, könntet ihr euch das vorstellen, dass ihr das für uns schreibt? Entwickelt mal eine Geschichte und dann schauen wir, was passiert. Und lustigerweise aus diesem ganz lapidaren Auftrag hat sich dann wirklich der Northman, der Vikings-Sage ergeben, der sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch heute noch aufs Ergebnis wirklich stolz bin, weil es eine tolle bildgewaltige Sache geworden ist mit einer, finde ich, guten Geschichte, genrebedingt mit interessanten und lustigen Charakteren, die haben auch Spaß gemacht zum Schreiben. Und natürlich ist es auch blutig, aber es geht um Wikinger, also das ist natürlich kein Ponystreicheln. Aber genremäßig, glaube ich, passt es auch von der Härte her. Die Filmmusik ist ganz großartig geworden, die Regiearbeit von Claudio Fee auch. Und ja, das war wirklich toll, dass dann die Premiere war am Züricher Filmfestival, da mal über den roten Teppich gehen und so. Das war schon
cool.
Das war schon eine tolle Sache.
Sehr cool. Ist das grundsätzlich auch dein Filmgeschmack? Du hast auch gesagt, du bist ein Film- und Serien-Junkie.
Ja, definitiv. Also ich komme aus den 80er Jahren, da war noch etwas alles ein bisschen ungeschliffener und natürlich bin ich ein riesiger Krieg der Sterne-Fan, ja, keine Frage. Also bin ich heute auch noch immer. Aber dann natürlich kam dann irgendwann einmal, wie ich dann 13 war, kam natürlich dann Arnie und Sly dazu mit ihren Filmen, die halt damals herauskamen mit von Terminator über Phantom Commando, über dann später auch natürlich Total Recall und diese ganzen Sachen.
Alles
und
gesehen.
Conan.
Alles gesehen.
Liebe ich nach wie vor. Also ja, das ist definitiv persönlicher Lieblingsgeschmack auch, ja.
Hast hast du gehört, er überlegt, glaube ich, ob er wieder einen Conan-Film macht, Arnold Schwarzenegger.
Ja, selbstverständlich habe ich das gehört. Und wenn er es macht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es wirklich großartig wird, weil vielleicht wird es dieser King Conan, auf den wir schon alle seitdem der John Milius den ersten Conan abgedreht hat, warten.
Kannst du dir auch vorstellen, aus deinen eigenen Büchern Drehbücher zu machen? Oder siehst du die verfilmt, wenn du sie schreibst?
Also natürlich während dem Schreiben, glaube ich, das spielt sich natürlich im Kopfkino ab. Also ich kenne die Locations, ich kenne die Personen, ich weiß, wenn ich jetzt eine Szene schreibe, wo steht wer schaut wohin, wie schaut die Umgebung aus, was passiert da im Extremfall, wie sind die Geräusche oder die Gerüche oder was auch immer, das muss man dann irgendwann einmal natürlich, wenn es Sinn macht, auch zu Papier bringen. Und ich kann mir definitiv vorstellen, auch Drehbücher draus zu machen, würde ich es auch gut anbieten. Das einzige Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, dass wir hier von historischen Krimis reden und Historie ist immer extrem teuer und deshalb warte ich, bis ein Wien-affiner Multimilliardär irgendwann einmal drüber stolpert und sagt, hier hast du einen Koffer voll Geld, mach einfach und dann können wir das machen. Davor, glaube ich, für eine öffentlich-rechtliche Produktion kann ich mir nicht vorstellen, dass es realisiert wird, leider.
Drehbücher schreibt er also auch. Weihnachtskrimis und Wacken-Krimi schreibst du auch. Darüber müssen wir ja auch noch reden. Ja. Ich habe schon gesagt, bei der Buchmesse in Wien sind wir uns begegnet und dann haben wir beim ersten Mal ganz kurz geredet. Ja, du musst dich halt im Sommer quasi in Weihnachtsstimmung bringen, richtig, wenn so eine Weihnachtskrimi Anthologie oder es sind ja mehrere Geschichten in einem Buch drinnen, wenn die entsteht. Wie machst du das? Magst du Weihnachten überhaupt?
Ja, ich mag Weihnachten sehr. Ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an, wie ich ein Kind war. Weihnachten, Oma und Opa sind gekommen aus der Steiermark und manchmal haben wir auf einer Hütte in Kärnten gefeiert als Familie. Also ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an Weihnachten und mag auch den ganzen Kitsch. Also bei uns zu Hause schaut es zu Weihnachten im Haus immer aus wie im Disney Wonderland. Es geht wirklich rund. ich liebe das. Ich liebe es dann auch im nach Weihnachten, wenn dann alles wieder schön wegräumt und clean ist, aber davor liebe ich auch diesen überbordenden Kitsch. Und deshalb hat es mir natürlich extrem viel Spaß gemacht, hier auch ein bisschen mobile Weihnachtsgeschichten zu schreiben. 12 pro Band und 2 Bände gibt es. Und wenn man jetzt sozusagen hier jeden Tag so eine kurze Geschichte lesen möchte, dann hat man quasi einen Lese-Advent-Kalender. Und das war die Idee dahinter.
Das heißt, du hörst Last Christmas und dann bekommst du ein bisschen Lust auf Morden?
Also Last Christmas würde ich jetzt nicht zu meinen All-Time-Favorite-Songs sehen. Da habe ich aber einen sehr guten Freund von mir, der das jedes Jahr bis zum genug sein spielt, aber es macht Spaß und ist ein In-Joke bei uns. Nein, also bei mir ist es weniger die Weihnachtsmusik, sondern mehr die Vorstellung und die Erinnerung an die Weihnachten, die ich mit der Familie erlebt habe. Und da komme ich dann in Weihnachtsstimmung und die muss man dann natürlich konterkarieren, wenn man mobile Weihnachtsgeschichte draus machen will.
Du beschreibst dich selbst als Metalhead, also Last Christmas ist definitiv nicht deine erste Wahl, was den Musikgeschmack betrifft.
Geht so.
Du hast hier in dieser Buchhandlung auch schon Luftgitarre gespielt.
Oh yeah.
Mir wurden da Bilder zugetan.
Ja, richtig, ja.
Sagt man da gespielt oder gerockt, gegeigt, keine Ahnung. Ja, also ein spannender Ort, diese Buchhandlung hier.
Das ja, mit Nandi Gruber zusammen.
Aber er ist Autorentour.
Ein Autorentour, aber er ist auch Metalhead. Von dem her haben wir uns dort gefunden, kann man sagen. Und wir dachten uns so, ja, bei einer Lesung lesen kann jeder, wir spielen Luftgitarre und das hat uns Spaß gemacht. Es war wirklich. Davon werde ich heute noch angesprochen, also es hat schon was bewirkt.
Ja, du weißt doch von der Luftgitarren-WM,
ja, natürlich.
In Finnland.
Ja, natürlich. Aber dafür schätze ich dann mein Können, obwohl es schon seit über 35 Jahren gediehen ist, nicht gut genug ein. Also die sind noch einmal eine eigene Liga.
Spielst du in echt auch E-Gitarre?
Nein, also Instrumente, ich habe im Gymnasium Tenorhorn gespielt in der Blasmusik, jawohl.
Tenorhorn,
ja. Ah. Es ist eine Mini-Tuba, kann man sagen.
Nach der Blockflöte dann quasi.
Blockflöte musste ich spielen. Und da hat mich meine Mutter nicht auslassen. Meine Schwester hat dann Klavier gelernt, was sie mittlerweile noch immer hervorragend spielt, aber ich bin dann komplett ausgestiegen und bin dann eigentlich bei der Blasmusik eingestiegen, weil wir mit der Schule dann, wir sind nach in die Schweiz gefahren, nach Italien und das war alles während der Schulzeit. Das heißt, ja, das hat sich weniger Unterricht, mehr Spaß, so ist es gekommen. Ich habe aber danach auch nie wieder gespielt, muss ich sagen. Also ich würde sagen, es war mehr der Spaß an der Freude als wirklich Können. Das muss man ehrlich sagen.
Vom Musikgeschmack her, ich nehme an, aus dieser Leidenschaft ist dann auch dein erster Wacken-Krimi entstanden.
Genau, ja. Also der Wacken-Krimi hat sich aus zwei Faktoren zusammengesetzt. Einerseits natürlich aus meiner Leidenschaft für Rock und Heavy Metal, die mich seitdem ich 14 war, fröne, leidenschaftlich und auch immer wieder auf Konzerte und Festivals und alles fahre, also so richtig.
So richtig Festival, Zelt, Gatsch, Dixi-Klo?
Hatte ich früher schon alles, ja. Ich war ein paar Mal in Wacken und auch in Donington Monsters of Rock 92 zum Beispiel, da sind wir einfach nur hingefahren und ohne Zelt und ohne irgendetwas und haben dort direkt am Kiosk ein Ticket gekauft, weil Internet gab es ja noch nicht, haben dann am Bahnhof geschlafen, aber ja, wir haben Iron Maiden live gesehen, also und Slayer und Wasp und es war großartig. Und das mache ich schon noch. Mittlerweile, das Zelteln hat abgenommen, das mache ich so seit 10 oder 12 Jahren nicht mehr. Da habe ich schon ganz gern ein Bettchen unter mir. Ist halt eine Frage des Alters, glaube ich. Ja. Aber also die Leidenschaft zur Musik war wirklich die eine Sache. Das zweite war, ich wollte mal einen Krimi schreiben oder ein Buch schreiben, das in der Jetztzeit spielt, wo ich nicht wirklich bei jedem zweiten Satz mir überlegen muss, keine Ahnung, ich schreibe jetzt, er zündete sich eine Zigarette an und dann muss ich überlegen, Moment mal, welche Zigaretten gab es damals, womit hat das angezündet und durfte man damals dort überhaupt rauchen oder wie auch immer. Also das ist ja bei historischen Sachen, muss man wirklich extrem aufpassen, was man schreibt.
Rauchen durfte man zumindest überall, oder?
Na, möchte man meinen, aber zum Beispiel Anfang 18. Jahrhundert, Mobus Dei, herrscht in ganz Wien Rauchverbot, striktes Rauchverbot wegen der Brandgefahr.
Oh, okay.
Ja, ja. Da bin ich dann nämlich damals draufgekommen, so ÖH, hätte ich mir da auch gedacht, der wird ja überall gebofelt werden. Ja. Da ist man schnell im Kerker gewesen, als was ich wahrscheinlich die Pfeife angesteckt hat. Also ich wollte ein Buch schreiben, was in der Jetztzeit spielt und so ist dann Death Over Wacken draus geworden, eben der erste Metal-Krimi, wobei ich einerseits versucht habe, meine Liebe zur Musik auch einfließen zu lassen in jeglicher Form, andererseits es aber auch so aufzubereiten, dass auch Leute, die jetzt nicht unbedingt Metal-Fans sind, trotzdem einen Spaß beim Lesen haben.
Also du mordest am Festival.
Ich morde am Festival und nur am Festival. Es ist kein Aufhänger, sondern es geht vom Zeltplatz aufs Infield, Backstage, überall geht's rund.
Also ich halte mich jetzt einmal eher an den Hieronymus Holstein, an deinen Helden aus der Donau-Melodien-Reihe. Der gefällt mir sehr gut. Kann sein, dass ihr euch ein bisschen vom Aussehen her ähnelt?
Mag sein, ja. Also ich habe damit angefangen, da habe ich noch keinen Vollbart gehabt, sondern nur so vorne. Und das war so ein bisschen, ja, klar.
Warst du immer schon Bartträger?
Ja, seitdem ich so, ich glaube, 25 bin oder so.
Also das, ja, eben.
Also wirklich schon ewig und 3 Tage, ja.
Ich schließe mal Geburt und Kindheit aus, aber...
Die Sache war die, jetzt sind es ein paar mehr geworden, aber noch immer nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mit Anfang 20 ausgeschaut wie mit 13 oder 14. Und mir ist das irgendwann auf die Nerven gegangen, diese ewige Fragerei. Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen was vielleicht älter wird, technisches, diese Gesichtsbehaarung wachsen lassen. So hat das eigentlich angefangen, ja.
Ja, jetzt wirst du nicht mehr gefragt, oder?
Ja, leider nicht mehr. Aber
irgendwann hört das auf, gell? Dann wünscht man sich's wieder zurück, ne?
Ja, auf der anderen Seite.
Brauchen Sie mir einen Ausweis?
Ja, bitte nehmen Sie ihn. Wobei, wenn man nach einem Ausweis gefragt werden will, muss man nur nach Amerika fahren. Also die fragen nach wie vor beim Kauf von Alkoholika teilweise wirklich mich noch nach einem Ausweis.
Tatsächlich?
Ja, und dann macht man einen schlechten Scherz und dann rufen sie gleich die Security. Also
das ist ein seltsames Land.
Ja.
Okay, jetzt fragen sich wahrscheinlich schon viele, mein Gott, wann reden Sie endlich über das neue Buch? Wer ist dieser Hieronymus Holstein eigentlich? Soll ich das Buch jetzt kaufen? Soll ich mich für die Reihe interessieren? Soll ich gleich alle 5 kaufen? Ja, unbedingt.
Ganz genau, also ja und ja.
Und wir reden auch gleich mehr über dein neues Buch. Ich hätte aber noch etwas vorbereitet. Du bist ein sehr kreativer Mensch, eigentlich immer kreativ, mit viel Fantasie. Und überlegst du eigentlich lange am Plot?
Ja.
Von so einem Buch?
Ja.
Braucht das Zeit?
Ja, braucht Zeit. Vor allen Dingen, ich bin niemand, der einfach drauf losschreibt, sondern ich plotte wirklich gerne relativ penibel im Vorfeld. Dann habe ich quasi meine Leiter, die ich nach oben klettern kann, bis zum Finale hin. Kann schon sein, dass ich dann zwischendurch immer wieder dann abschweife beim Schreiben, weil natürlich kommen einem dann Ideen und dann findet man den einen, da braucht man vielleicht noch was oder einen neuen Charakter einzuführen und den will man dann vielleicht noch nachgehen und so weiter. Aber grundsätzlich bin schon jemand, der sehr genau plottet, ja.
Das heißt, plottest du fast länger, als du schreibst dann?
Nein, das nicht. Aber während dem Plotten versuche ich dann auch wieder ein bisschen zu recherchieren, dann kommen wieder Ideen mit dazu. Und ich plotte nicht länger, als ich schreibe, aber ich plotte sehr genau, vor allen Dingen, weil ich es unbedingt vermeiden möchte, hier Plotholes zu haben, also Fehler quasi in der Geschichte, wo sich dann die geneigte Leserin oder der geneigte Leser denkt so, ja Moment einmal, das kann doch nicht stimmen, weil 50 Seiten vorher war das doch anders. Ja, das hoffe ich, dass mir das nie passiert, weil mir fällt das bei anderen Autoren manchmal auf, bei Filmen und Serien noch viel mehr. Und ja, ich bin da nicht ganz so umgänglich dann, wenn mir so etwas auffällt, meine Frau kann ein Lied davon singen. Ich werde dann immer ein bisschen krantig. Also nicht auf sie, sondern ich fange dann an zum Herumfallen. Ja. Ja, ja, so richtig, das darf ja wohl nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht, wie blöd kann man sein. Ja. Also, so auf die angenehme Art und Weise halt.
Schreibst du dann auch jeden Tag? Bist du so ein konsequenter Dranbleiber?
Ja, ich glaube, das muss man auch. Also ich bin seit, jetzt nicht als Schriftsteller, aber seit 1999 bin ich selbstständig. Und wenn man da nicht in der Früh aufsteht und seinen Rhythmus hat und sein Tagespensum erfüllt, dann wird man nichts weiterbekommen. Also das muss man einfach machen. Kann ich auch nur jedem anraten, dass das wichtig ist, weil sonst vertüdelt man einfach die Zeit, geht dahin und man ist dann irgendwie nach einem Monat mit 20 Seiten da und denkt sich so, das sollte ich jetzt aber noch mal mindestens so das 10-fache, 15-fache schreiben. Da ist das Jahr dann schon aus, ne? Das kann es nicht sein. Und es gibt ja Abgabetermine auch.
Ja, kommst du da manchmal ein bisschen unter Druck oder in
Nein.
Stress?
Also Stress ja, aber nur, weil ich man selber mache, weil ich mag keine, ich halte unbedingt Termine ein und mir ist es auch wichtig, rechtzeitig abzugeben, auch mit ein bisschen mit einer Zeit davor, damit es auch noch meine Testleserinnen ein bisschen lesen können und dass ich dann noch ein bisschen was einbauen kann. Also ich mache mir selber ein bisschen an Stress, aber den brauche ich auch.
Wen hast du da so als Testleser? Leserinnen.
Also einerseits meine Frau und andererseits auch zwei sehr gute Freundinnen und jede auf ihrem Gebiet liest es ein bisschen anders und bei Bedarf auch manchmal mehr. Also zum Beispiel beim Wackenkrimi habe ich wirklich im Familienkreis, eben meine Schwester und mein Schwager sind auch Metal-Fans, die habe ich zum Beispiel lesen lassen und da auch ein paar mehr Leute, weil halt auch sehr viel Musikgeschichte auch drinnen ist und da wollte ich auch, dass das einfach passt.
Mhm. Sehr penibel.
Ich bemühe mich.
Ja, ich habe gesagt, ich habe was vorbereitet. Hättest du Lust, einen kleinen Spontan-Krimi zu entwerfen?
Okay.
Dazu brauchen wir ein paar Begriffe. Wir brauchen eine berühmte Person, einen Beruf, ein außergewöhnliches Hobby, eine Tatwaffe und ein Tier.
Hui, außergewöhnliches Hobby.
Also, wer würde da einfallen? Als berühmte Person, wer würde dir da einfallen? Wer darf mitspielen in dem Krimi? Kann auch gerne historisch sein.
Ja, Moment, ich muss mir mal ganz kurz überlegen, dass ich mich da mal reinversetze. Einen Job brauchen wir, ein Hobby brauchen wir, eine Tat brauchen wir.
Ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt ein bisschen so Liftmusik ein in der Welt.
Also ein Tier brauchen wir auch noch.
Ein Tier, ja.
Okay, gut. Warte mal kurz überlegen, was nehmen wir denn für eine historische Persönlichkeit? Oder Persönlichkeit? Das überfasst mich da fast.
Ja, das war die Intention.
Ja. Aber man will ja trotzdem was gescheit sagen.
Ah.
Wen nehme ich denn da? Gott, die Auswahl ist so groß.
Ja, ein Schauspieler vielleicht, ein berühmter. Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger.
Schwer einzubauen wahrscheinlich.
Ja, mir kommt eher der Alan Turing gerade in den Sinn.
Das ist wer?
Der hat die Turing-Bombe entwickelt im Zweiten Weltkrieg, diese Maschine, die deutsche Enigma dechiffriert hat.
Ah, okay. Ah.
Okay.
Das muss nicht so kompliziert sein.
Das ist so kompliziert sein.
Also er wird wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Dann Krimi.
Okay. Also das, okay, das hätte ich. Warte, pass auf. Das habe ich. Job. Okay, außergewöhnlicher Job. Okay, Tatwaffe.
Das ist jetzt richtig rattern.
Und ein Tier brauchen wir noch. Richtig, na gut, probieren wir es mal.
Ja, ein grober Plot, was passiert. Es muss jetzt auch nicht aufgeklärt werden.
Okay, also wir nehmen berühmte Person nehmen wir den Pete Postlethwaite. Das ist der, den Zweitbösewicht bei der Titanic-Verfilmung von James Cameron spielt an Bord. Der so ein bisschen der Handlanger ist. Ja. Und sein Job, er macht den Job, den er auch jetzt hat. Er ist quasi der Handlanger vom Antagonisten. Aber sein Hobby ist die Philatelie. Also er sammelt Briefmarken. Und als die Titanic auf den Eisberg aufläuft, will er natürlich gerettet werden. Deshalb greift er sich seine Lieblingsbriefmarke, mit der er den Leonardo DiCaprio in den Hals ritzt, der daraufhin blutet und versucht, sein Leben zu retten. Sie eilt ihm zu Hilfe, sieht allerdings das letzte Boot. Er packt eine Miezekatze, wirft sie zu, sie fängt die Miezekatze, er schafft es noch ins Boot und dann geht's aus.
Ich bin wirklich beeindruckt. Vor allem von der Briefmarke als Tatwaffe.
Ja.
Genial. Also die Rechte gehören dem Bastian Zach auf diesem
Genau. Ja.
Wenn wir davon lesen, dann wissen wir, richtig, die Idee richtig. Ist geklaut.
Da, ja, oder ich will Tantiemen dafür. Das Haus im Grünen ist gesichert.
Sehr gut, jawohl. Okay, jetzt würde ich wirklich gern bitte mehr wissen über die Wiener Verschwörung. Ich habe mit der Reihe angefangen, bin jetzt bei Band 2. Freue mich schon, dass es da, das beruhigt mich immer, wenn ich weiß, da kommen noch mehr Bände. Also dann
so
kann ich
auch,
das
ja.
wirklich ganz entspannt lesen. Ach,
ja.
Super, es geht weiter.
Ja, man muss nicht Jahre warten, bis der nächste Band rauskommt.
Ja, na, das ist herrlich. Also Titel Held oder der Held der Geschichte ist der Hieronymus Holstein. Erzähl ein bisschen was über die Person Hieronymus und auch vielleicht über die Handlung im Buch, was du verraten kannst, ohne alles zu spoilern.
Genau, also der Hauptprotagonist ist der Hieronymus Holstein, der der Profession Geisterfotograf nachgeht, wenn wir schon bei ungewöhnlichen Berufen sind. Geisterfotograf ist jetzt aber keine Erfindung von mir, sondern die gab es wirklich, als die Fotografie aufkam. Und zwar funktionierte das so, dass die Leute damals natürlich geglaubt haben, das, was die Kamera ablichtet, entspricht der Wirklichkeit. Und dann gab es eben findige Fotografen, die versprochen haben, sie können zum Beispiel die Seele eines Verstorbenen oder eines Liebsten, der nicht mehr auf Erden weilt, abbilden. Und die Leute haben sich dann hingesetzt, haben diese klassischen ernsten Fotos von sich machen lassen und der findige Fotograf ist dann hergegangen und hat eine Doppelbelichtung gemacht und hat sozusagen dann andere Bilder reinkopiert und zum Schluss dann das Ganze entwickelt. Ja, die Leute waren dann ganz happy und haben wirklich geglaubt, sie sind hier mit Toten oder mit Geistern abgebildet. Heute weiß man natürlich, dass das so nicht geht, aber wir machen selber gerade den Umbruch durch mit Videos.
Ja, es waren jetzt die ersten Fake Bilder
ja,
damals.
Genau, das waren die ersten Fake-Bilder damals, richtig. Und lange Zeit haben wir uns ja gedacht, ja, Video ist Beweismaterial, ist auch nicht mehr so. Also es wiederholt sich alles in der einen oder anderen Weise. Der zweite Protagonist ist sein Freund, der bucklige Franz, ein ehemaliger Franziskanermönch, der aus dem Orden aufgrund einer Background-Story, die man dann im Laufe der Bände erfährt, aus dem Orden ausgeschieden ist und sich dann im Suff unter ein Fuhrwerk kam und seitdem eben ein bisschen humpelt und ein bisschen ein buckliger durch die Welt schreitet. Und diese unter Anführungszeichen Beeinträchtigung dazu nutzt aber, um seine Mitmenschen zu täuschen, weil er trotzdem ein ganz empfindiger Geist ist.
Und wir sind jetzt eben schon bei Teil 5, bei der Wiener Verschwörung. Was ist da so die Grundhandlung?
Es dreht sich alles um den 27. April 1879. Da fand in Wien ein riesiger Festumzug zu Ehren der Silberhochzeit des Kaiserpaares statt. Das muss man sich vorstellen. Damals, es war wirklich also mit einem unglaublichen Aufwand, mit Festwegen, mit bis zu 10.000 Darstellern, die alle kostümiert waren. Und zu Hunderttausenden sind die Leute aus Wien und Umgebung gekommen, um einerseits sich diesen fast ganztägigen Umzug anzusehen und andererseits auch natürlich einen Blick auf das Kaiserpaar zu erhaschen. Also es dreht sich alles um dieses Event und im Vorfeld dazu kommt es dann eben zu einem Mord und der führt, ohne jetzt zu spoilern, zurück ins Jahr 1848, das war das jetzt große Revolutionsjahr in Österreich. Damals wurde zum ersten Mal gefeiert, ja, man traut sich fast gar nicht sagen, ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Gleichberechtigung der Geschlechter, wirklich damals schon und ist heutzutage noch immer Katastrophe. Also das war ein bisschen bitter, das zu recherchieren, muss ich ehrlich gestehen, aber mir war es wichtig, dass ich es reinnehme, weil man trotzdem ein bisschen was mitnehmen kann. Und in diesen historischen Gegebenheiten spielt dann meine fiktionale Handlung.
Eine Geschichte mit Geschichte.
Eine Geschichte, ja. Das
Geschichte
ist
mit Geschichte.
Richtig, genau. Also jeder Donaumelodien-Roman hat so eine grundlegende historische Geschichte zugrunde. Bei Wiener Verschwörung ist es eben der große Festumzug.
Und der eine oder andere Mord passiert auch noch.
Richtig, richtig.
Würdest du uns noch zum Abschluss der Folge eine kurze Kostprobe geben?
Sehr gerne.
Bitteschön.
Die große Flügeltür der Polizeidirektion wurde aufgerissen. Heraus stürmte ein aufgebrachter Uniformierter in dunkelgrünem Waffenrock und mit stattlichem Wanst. Auf dem Kopf einen steifen schwarzen Filzhut. Obwohl die Frau den auf sie zulaufenden Polizisten sah, blieb sie wie angewurzelt stehen, das Gesicht weiß wie Kreide. Wachmann Ferenczi, was machen Sie denn so ein paar Höhen aller Früh? Schnauzte er die Erschrockene an. Oder wo ist das, dass sie einbucht? Die Frau blickte eingeschüchtert auf das Pflaster des Gehsteigs, schüttelte dabei immer wieder den Kopf. Ferenczi richtete seinen Stehkragen, schritt stoisch auf den Karren samt Kiste zu. Was haben Sie denn da drin Schreckliches gesehen? Vielleicht Ihr Spiegelbild? Ferenczi lachte stockend, schob den Deckel der Kiste beiseite. Das Lachen blieb ihm sogleich im Hals stecken. In der Kiste lag der abgetrennte Kopf eines Mannes, um die 50 Jahre alt, der Mund geschlossen, die Augen aufgerissen. Seine Haut wirkte wächsern, die braunen Haare trug er kurz geschoren. Die faltige Stirn und die hageren Wangen zeugten von einem entbehrungsreichen Leben. Unter dem Leichenteil lag ein dünnes Brett, auf dem etwas geschrieben stand. Mit aufgestellten Nackenhaaren fasste Ferenczi mit beiden Händen den Kopf an den Schläfen, hob ihn zitternd hoch, um die Botschaft auf dem Brett lesen zu können. Da kroch ein schwarzer Aaskäfer aus dem linken Ohr des Toten. Der Wachmann schrie auf, ließ das Haupt fallen und sprang erschrocken zurück. Die alte Frau lief davon. Der Schädel schlug auf dem Karren auf, dann auf den Pflastersteinen. Über der rechten Augenbraue war die Haut nun aufgesprungen, wie ein tiefer Schnitt, der doch nicht blutete. Ferenczi atmete mehrmals tief durch und las die handgeschriebenen weißen Buchstaben auf dem Brett. Nulla poena sine culpa. Beinahe 1500 Jahre nach dem Rückzug der Römer aus Vindobona kündeten die lateinischen Worte von einem drohenden Unheil in der Kaisermetropole, dessen Ausmaß niemand auch nur annähernd erahnen konnte. Bitteschön.
Vielen Dank. Und wer wissen will, wie es weitergeht, der muss es dann bitte selber reinlesen.
Ganz genau.
Dankeschön. Danke, Bastian, für deine Zeit. Es war eine sehr lustige Aufnahme. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir jetzt noch, oder ich wünsche uns allen noch eine schöne Lesung bei Störs Lesefutter. Und an dieser Stelle nochmal Grüße an Michi und Stefan. Und vielen Dank, dass Sie mich hier immer so nett aufnehmen. Ist schon meine Podcast-Außenstelle geworden, sagt der Stefan immer.
Dem kann ich mich nur anschließen. Danke.
Dankeschön. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin mittlerweile bei Band 3 der Donaumelodien angekommen und bleibt da auch sicher dran. Klickt auch gerne rein in die Bilder zur Folge auf Instagram oder Facebook und holt euch hier auch News zum Podcast, Buchtipps oder immer wieder mal Rezensionen von Büchern, die mich begeistert haben. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.